ganz normale Wahnsinn. Reden wir übers Fernstudium.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Der ganz normale Wahnsinn. Heute geht's um das Thema Literaturreviews und systematische Literatursuche. Und ich habe mir einen Gast eingeladen, über den ich mich sehr freue. Es ist Birgit Täufer. Sie leitet seit Oktober 2024 das Institut für Wirtschaft und Psychologie bei uns an der FernFH. Und von ihrem Forschungshintergrund her ist sie im Bereich nachhaltiges Konsumentinnenverhalten, Konsumentinnenwahrnehmung, nachhaltige Entwicklung sowie grünes Marketing unterwegs. Sie ist außerdem, was unser heutiges Thema betrifft, auch mit einer hohen Expertise ausgestattet, was systematische Literaturreviews betrifft. Und gerne kann man auf der Webseite Näheres zu Ihren Publikationen und Themen noch nachlesen. Herzlich willkommen, liebe Birgit.
Hallo Christian, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr über das Thema heute, denn ich finde, systematische Literaturrecherchen sind unglaublich wichtig in der wissenschaftlichen Praxis.
Ja, das ist auch gleich meine erste Frage, die mich interessiert und auch ein bisschen provokant ist, weil ja doch öfters Studierende im Bachelor zum Beispiel noch, vielleicht weniger dann im Master, sagen, wozu brauchen wir denn das eigentlich? Warum sollen wir eigentlich einen Literaturreview machen können? Was hat das für einen Nutzen für uns über die Abschlussarbeit hinaus?
Ein systematischer Literaturreview ist ja nicht nur ein Pflichtteil im Studium, das ist ja wirklich eine grundlegende wissenschaftliche Methode. Das heißt, systematisch heißt ja auch, ich bearbeite eine klar eingegrenzte Forschungsfrage und zwar nicht irgendwie, ja, das heißt, sondern mit einem geplanten Vorgehen, das nachvollziehbar ist, dokumentiert ist und arbeitet auch mit relevanten wissenschaftlichen Datenbanken. Das heißt, es geht nicht nur darum, jetzt ein bisschen Literatur zu finden und ein bisschen Literatur zu lesen und dann glauben, ich weiß alles, sondern wirklich gezielt vorhandene wissenschaftliche Erkenntnisse zu einer konkreten Frage zu bündeln. Und ich finde, das ist eine absolute Schlüsselkompetenz und zwar nicht nur im Studium, nicht nur für die Hochschule, sondern auch fürs Berufsleben dann. Es gilt einfach, wer gut recherchieren kann, der trifft auch bessere Entscheidungen. Also zum Beispiel, wenn jetzt jemand in der HR arbeitet und herausfinden will, welche Arbeitszeitmodelle wissenschaftlich erwiesenermaßen die Zufriedenheit steigern. Das könnte mich ja interessieren als Personalerin zum Beispiel. Dann hilft natürlich auch ein strukturierter Literaturreview, weil dann weiß ich, was sagt denn die Wissenschaft dazu? Also was ist die evidenzbasierte Meinung dazu? Und ich kann es nicht nur im Berufsleben brauchen, sondern zum Beispiel sogar ganz privat. Was ist zum Beispiel, wenn ich wissen will, sagen wir, ob Intervallfasten gesundheitlich was bringt, ja? Oder wie sich Bildschirmzeit auf die Schlafqualität meiner Kinder auswirkt? Dann brauche ich wirklich verlässliche Studien, die mir das beantworten können und keine Schlagzeilen aus der Kronenzeitung. Ja? Und da hilft es dann wirklich, wenn man weiß, wie finde ich denn systematisch Informationen, wie bewerte ich die und wie wähle ich die auch richtig aus?
Insofern ist diese Kompetenz, einen Literaturreview wirklich systematisch und auch wirklich von hoher Qualität durchzuführen und zu erstellen, ja auch eigentlich ein Karriereasset. Ich denke zum Beispiel auch an die Produktentwicklung in Unternehmen, wenn es um Dienstleistungen, um neue geht oder den Verkauf von Produkten. Wenn ich mir zuerst mal anschaue, wie ist denn der Stand der Forschung zu dem Thema, zu dem Produkt, zu der Werbung und so weiter. Sehr interessant.
Ganz genau. Also man kann das auch wirklich in ganz vielen Bereichen, ganz vielen beruflichen Bereichen brauchen. Einfach überall dort, wo es schon Forschung gibt und das ist quasi überall, ist eigentlich ein erster naheliegender Schritt, immer zuerst einmal zu schauen, was gibt es denn schon und auf was kann ich aufbauen. Und dafür braucht man eben auch eine strukturierte Suche, eine Literaturreview, um zu sehen, okay, was gibt es schon, wo baue ich auf und wo kann ich weitermachen.
Und eins kann ich mir jetzt auch nicht verkneifen, in Zeiten von Fake News, ja, möchten wir ja auch einen raschen und einfachen Weg haben, zu schauen, wo gibt es denn wirklich relevante, verlässliche Evidenzen, an denen ich mich orientieren kann, wenn von links, von rechts, von überall andere Meinungen auf mich einprasseln bei Themen, die vielleicht gerade aktuell sind in unserer Gesellschaft.
Genau, also das kann man dann natürlich auch in privaten Argumentationen ganz gut nutzen, wenn man schon ein wissenschaftliches Backup quasi hat für das, ja.
Ja, fein. Also ich glaube, es sind viele Nutzenaspekte und wir können da einige dafür gewinnen, dass sie sich auch wirklich mehr für diese interessante Methode interessieren. Und ich würde gern weiter fragen, gehen wir in die Arten von Literaturreviews. Welche Arten gibt es denn und was gibt es denn da für Formen vielleicht von möglichen Zugängen?
Genau, also es gibt grundsätzlich sehr, sehr viele Arten von Literaturreviews. Wovon wir meistens sprechen, sind systematische Literaturreviews, bei sich selbst da das Verständnis von systematisch in den Fachbereichen und Fachdisziplinen ein bisschen unterscheidet. Also im Vergleich zu einem systematischen Review gibt es zum Beispiel auch noch den sogenannten narrativen Review, wo man einfach wirklich auch wissenschaftliche Studien zu einem Thema zusammenfasst, aber eben nicht systematisiert, sondern narrativ erzählend. Wenn man sagt, wir arbeiten systematisch, dann habe ich vorher schon gesagt, das unterscheidet sich, was ich darunter verstehe. Also ich würde zum Beispiel sagen, in den medizinischen Wissenschaften, da ist ein systematischer Review ein Großprojekt. Ja. Also da arbeiten mehrere Forschende dran, da gibt es doppeltes Screening, da gibt es strenge Qualitätsbewertung der Studien und so weiter und so fort. Das heißt, dort wäre so eine Art von Review durch Einzelpersonen oder eben auch durch Studierende gar nicht realistisch. Jetzt zum Vergleich in den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, wo wir uns eben auch bewegen, ist ein strukturierter, aber pragmatisch durchgeführter Literaturreview völlig angemessen. Es reicht für die meisten Arbeiten. Und man kann dazu auch sagen, sowas wie semi-systematisch, ja, also wir arbeiten schon mit einer Systematik dahinter, erfüllen aber eben nicht diese ganz strengen Kriterien von medizinischen Reviews beispielsweise. Okay. Es ist aber ganz wichtig, dass das Vorgehen transparent ist, dass das begründet ist und nachvollziehbar ist, und das reicht dann eigentlich schon völlig aus, um auch eine wirklich gute wissenschaftliche Arbeit auf Bachelor-Niveau zu schreiben.
Okay, zu der Vorgangsweise und was da dann logische und gute Schritte sind, an denen man sich orientieren sollte, kommen wir ein bisschen später. Ich habe mir gedacht, wir könnten jetzt vielleicht ein bisschen so wieder in die Praxis schauen. Wo siehst denn du bei Studierenden, weil es jetzt auch schon mehrfach angesprochen wurde, immer wieder in deiner Erfahrung auch als Betreuerin von Abschlussarbeiten Probleme oder wenn sie vor dieser Herausforderung stehen, was fällt den Studierenden schwer bei den Literaturreviews?
Als Betreuerin kann ich sagen, ich sehe eigentlich immer wieder die gleichen Herausforderungen, und zwar in drei Bereichen. Bei der Recherche selbst, bei der Dokumentation und dann auch bei der Auswahl von Literatur. Und die drei Schritte bilden quasi auch das Fundament von so einer systematischen Literaturarbeit. Das heißt, wenn da jetzt Fehler passieren, dann wird es auch wirklich schwierig, eine fundierte wissenschaftliche Argumentation aufzubauen. Ich würde sagen, fangen wir bei der Recherche an.
Ja, gerne.
Sehr viele Studierende nutzen da zum Beispiel Google oder ein bisschen besser Google Scholar, weil sie diese Tools auch kennen. Ja? Das Problem ist, sowohl Google als auch Google Scholar sind Suchmaschinen. Das sind keine wissenschaftlichen Datenbanken. Das heißt, man kann damit Treffer finden, man kann damit auch sehr, sehr viele Treffer finden, aber man hat eigentlich keine Kontrolle darüber, was angezeigt wird. Man weiß nicht, wie vollständig die Suche ist, und man weiß auch nicht, ob sie reproduzierbar ist. Dadurch, dass das eine Suchmaschine ist, heißt das nicht, dass jemand anderer das gleiche Ergebnis finden würde wie ich. Das ist das erste Problem.
Würdest du sagen, dass man das zum Beispiel für einen ersten Zugang und dass man mal weiß, worum geht es bei diesem Thema, zum Beispiel schon einmal nehmen darf?
Für einen ersten Zugang auf jeden Fall. Ein erster Zugang zu einem Thema ist aber auch meistens noch ein sehr unsystematischer Schritt, dass man sagt, okay, man liest sich in ein Thema ein. Da kann man nicht nur Google und Google Scholar heranziehen, zum Beispiel auch Wikipedia, wo wir immer sagen, das darf man nicht zitieren und so Dinge. Aber für einen Einstieg in ein Thema kann man sich das sehr wohl anschauen. Ja. Wovon ich dann rede, ist, wenn man wirklich eine Forschungsfrage hat, wenn man wirklich eine Forschungsfrage beantworten möchte, dann ist einfach eine Suchmaschine zu wenig und zu unsystematisch. Für einen Einstieg in ein Forschungsthema absolut in Ordnung. Was dann, wenn man wirklich auch in Datenbanken reingeht oder sogar auch in Google Scholar, oft noch ein Problem ist, dass eine Suchstrategie fehlt. Ja, das heißt, es werden dann zum Beispiel keine logischen Operatoren wie AND und OR verwendet. Die Studierenden verwenden oft zum Beispiel keine Synonyme, keine verwandten Begriffe, oder sie suchen willkürlich drauf los, ohne irgendwelche Einschränkungen nach Jahr, nach Sprache, nach Dokumenttyp oder sonstiges. Das heißt, es ist oft wirklich zu ungenau und gleichzeitig zu breit. Das heißt, das Ergebnis kann dann oft sein, von wegen, ich habe nur 2 Artikel gefunden, was in 99,9% der Fälle nie stimmt, ja, dass es nur 2 Artikel zu dem Thema gibt. Oder ich habe 8000 Treffer und weiß nicht, wo ich anfangen soll. Und das ist oft am Anfang ein bisschen ein Problem.
Das liest man sehr häufig in Arbeiten. Es liegt noch keine Literatur zu dieser Frage vor, wo ich auch immer sage, ach, das glaube ich nicht.
Ja.
Es liegt fast schon immer etwas vor. Wahrscheinlich ist das dann ein Thema, das nicht richtig gesucht wurde.
Genau, meistens liegt es dann wirklich an der Suche, und zwar gar nicht daran, wo man sucht, sondern wirklich, wie man sucht. Ja. Ganz wichtig ist natürlich, das sind aber schon so Feinheiten, eben auf Englisch zu suchen, das ist klar, auch wirklich die Suchbegriffe gut zu verknüpfen und sich auch eine Logik dahinter zu überlegen. Also das ist oft ein Problem, dass am Anfang wirklich sehr, sehr wild und willkürlich drauf losgesucht wird. Der zweite Bereich, wo es dann öfters zu Problemen kommt, ist eben die Dokumentation meiner ganzen Recherche. Und das ist leider wirklich ein Klassiker. Viele schreiben sich einfach nicht auf, wie sie gesucht haben. Also weder mit welchen Begriffen, in welchen Datenbanken, auch keine Trefferzahlen oder ähnliches. Das führt dann natürlich dazu, dass jetzt da Studierende ihre eigene Suche nicht mehr nachvollziehen können, ja, und ich jetzt zum Beispiel als Betreuerin natürlich auch nicht. Also ich kann nicht sagen, ob das gut war oder nicht gut war, weil wenn es mir nicht berichtet wird, wie es gemacht worden ist, dann ist das sehr schwierig nachzuvollziehen. Ganz ein typischer Satz ist dann, wenn man fragt, woher die Informationen kommen, es kommt dann so, ich glaube, das habe ich auf Google Scholar gefunden. Das ist halt, das reicht dann eben nicht für eine systematische Arbeit. Und außerdem, und ich glaube, das ist wahrscheinlich das bessere Argument auch für unsere Studierenden, es führt dazu, dass man sich viel mehr Arbeit macht, als eigentlich notwendig wäre. Weil wenn ich nämlich wild drauf lossuche und auch nichts dokumentiere, dann suche ich doppelt und dreifach. Dann weiß ich ja nicht mehr, mit welchen Begriffen ich schon wo gesucht habe. Und dann finde ich oft den gleichen Artikel zum 4. und zum 5. Mal und muss jedes Mal wieder hineinschauen, bis ich drauf komme, das habe ich ja schon alles.
Das heißt, das oberste Ziel ist, dass man es vom Beginn der Suche an dokumentiert. Wo habe ich gesucht? Wie habe ich gesucht? Wie viele Treffer sind gekommen? Welche Wörter und welche boolschen Operatoren habe ich eingegeben? Und so eine Tabelle anfertigt, in der man das dann immer nachvollziehen kann. Und das kann man schon beim ersten Zugang machen und dann natürlich fortsetzen, wenn einmal die Forschungsfrage ganz klar ist.
Genau, das kann man von Anfang an mitdokumentieren. Das kann man ja auch am Anfang noch in eine Tabelle, in ein Word, wo auch immer hineinschreiben. Aber Hauptsache, man schreibt sich's auf und merkt sich das dann damit.
Ja, jetzt komme ich gleich zu diesem nächsten Problem. Ich habe 7574 Treffer. Wie geht's jetzt dann weiter?
Naja, da würde jetzt ich sagen, wenn die Forschungsfrage gut formuliert ist und die Suchstrategie passt und man wirklich einen systematischen Review machen würde, dann heißt es, du musst alle durchschauen. Dummer in dem Fall jetzt nicht. Ja? Also das ist dann so eine Zugangsweise, wo man sich überlegen muss, okay, vielleicht ist meine Suche einfach wirklich zu breit angesetzt. Vielleicht habe ich zu wenig einschränkende Wörter dabei. Weil man muss ja bedenken, die Logik bei einer Suchstrategie ist, je mehr Suchbegriffe ich zum Beispiel mit AND, mit dem boolschen Operator AND dazufüge, desto weniger finde ich. Weil ich ja dann meiner Datenbank, oder in dem Fall funktioniert es auch in Google Scholar, meiner Suchmaschine, sage, alle diese Wörter müssen drinnen vorkommen. Das heißt, ich kann mit zusätzlichen Wörtern dann mein Suchergebnis noch zum Beispiel einschränken, genauer machen, treffsicherer machen. Also da kann man schon noch einiges tun, dass man eben nicht auf 8000 Treffer kommt.
Ja, und ich wollte eigentlich auch noch auf diese Begriffe wie Inklusions- und Exklusionskriterien hinaus, weil das wäre dann sozusagen auch noch eine Möglichkeit, wie man dann weiter tun kann.
Genau, das ist dann eigentlich jeder dritte Punkt, dass man sagt, wo immer Fehler auftreten, das ist dann eben bei der Auswahl der Literatur und das ist genau das, wo ich eben diese Ein- und Ausschlusskriterien oder Inklusions-Exklusionskriterien brauche, weil ganz, ganz viele Studierende dann oft, wenn sie gesucht haben, einfach die ersten Treffer zum Beispiel verwenden. Ja, also die ersten paar Artikel, die aufpoppen, die werden dann herangezogen ohne Begründung. Oder, und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn man eine Forschungsfrage stellt, dann hat man ja manchmal oder sehr oft schon so ein bisschen eine Vorannahme über die Antwort. Weil normalerweise stellt man ja eine Forschungsfrage in einem Themengebiet, das einen selbst interessiert oder auch die Frage interessiert einen selbst. Und man hat dann meistens schon so ein bisschen ein Gefühl, wo die Antwort hingehen kann. Und dann besteht nämlich das Problem, dass wenn ich Literatur dazu suche, dass ich nur die Quellen auswähle, die mir dann meine Vorannahme bestätigen. Ja, das nennt sich auch Confirmation Bias. Ich glaube, unsere Studierenden aus der Psychologie kennen das, dass man eben, wenn man schon eine gefestigte Meinung hat, dass man noch Argumente sucht, um diese Meinung zu festigen. Das soll aber bei einer Literaturrecherche nicht der Fall sein, weil wenn wir eine Forschungsfrage beantworten wollen, dann wollen wir wirklich wissen, was sagt die Wissenschaft dazu und nicht nur suchen irgendjemanden, der mich bestätigt. Ja. Das heißt, da fehlt es dann oft wirklich eben nach diesen klaren Kriterien, nach diesen Ein- und Ausschlusskriterien, nach denen wirklich entschieden wird, welche Arbeiten nehme ich jetzt auf, in meine Bachelorarbeit zum Beispiel, also welche Literaturarbeiten nehme ich auf und welche nicht. Und das Problem ist dann auch noch, wenn man keine klaren Kriterien hat, dann kann es auch sein, dass zum Beispiel nicht wissenschaftliche Texte herangezogen werden, Textbücher zum Beispiel oder Lehrbücher herangezogen werden oder eben veraltete Artikel, wo man sagt, Lehrbücher, das für die Einleitung kann ich das ruhig heranziehen, ja, für die Definition von Konzepten überhaupt kein Problem, aber nicht für die Beantwortung einer Forschungsfrage. Und da kann man sich eben helfen, auch mit diesen Ein- und Ausschlusskriterien, dass man ganz klar festlegt, was nehme ich nicht.
Hatten wir schon das Problem oder Beispiel, dass ich zu viele Treffer habe und dann systematisch versuche zu überlegen, wie kann ich das einschränken, dass das sinnvoll wird, das Ergebnis auch bewältigbar. Was ist, wenn man wirklich, was eben so oft angesprochen wird, zu wenig Forschung zu dieser Forschungsfrage findet? Gibt es da irgendwas, was man machen kann?
Da würde ich mir zuerst einmal anschauen, wie ist denn die Suche überhaupt aufgebaut. Vielleicht ist da einfach irgendwo ein Fehler passiert. Also das ist tatsächlich sehr häufig, ja, dass da irgendwo ein Fehler passiert ist, auch in den Boolschen Operatoren, wenn man die falsch miteinander verknüpft, kann es sein, dass man einfach nichts mehr findet. Dann kann es natürlich auch sein, dass man zu viele Suchbegriffe hineingibt. Wie ich vorher schon gesagt, je mehr man mit End kombiniert, desto weniger findet man. Dass man da sagen muss, okay, vielleicht brauche ich doch einige dieser Suchbegriffe dann nicht oder zumindest nicht in diesem ersten Schritt, dann kann man das auch wieder weiter aufmachen. Oder man sucht möglicherweise in der falschen Datenbank. Ja, also es kann ja auch sein, dass ich im PsycInfo suche, was für psychologische Themen super gut ist, aber wenn ich jetzt ein ganz spezielles wirtschaftliches Thema habe, kann es wirklich sein, dass ich eben in dieser einen Datenbank nicht alles finde, was ich brauche und dann müsste ich eben noch eine andere Datenbank hinzuziehen.
Okay, vielleicht bei den Datenbanken, vielleicht können wir da noch ein paar nennen, die jetzt relevant sind. Wir haben ja an der Ferne Fahrt nicht alle Datenbanken, aber wir haben doch einiges, wo wir in unseren Feldern suchen können.
Genau. Also habe ich schon genannt, für Psychologie eben PsycInfo kommt man eigentlich nicht herum. Für Wirtschaft und Soziales kann man zum Beispiel ScienceDirect sehr, sehr gut verwenden. Also ScienceDirect ist wirklich eine gute Datenbank, aber auch zum Beispiel Wieso oder SpringerLink. Und am besten ist, mehrere Datenbanken zu kombinieren. Das ist nämlich auch eines dieser Kriterien, wann ein systematischer Review systematisch wird, dass ich eben in mehreren Datenbanken suche und da dann einfach schauen, alles, was ich doppelt finde, kann ich ja gleich rausschmeißen. Und deshalb ist es eben auch wichtig, da systematisch vorzugehen und nicht wild drauf loszusuchen, sondern das von Anfang an mitzudokumentieren, weil dann kann ich eben diese sogenannten Dupletten, also alles, was ich doppelt finde, gleich aussortieren, bevor ich sie eben das zweite und dritte Mal schon lesen muss.
Okay, also ich dokumentiere einmal anhand dieser wissenschaftlichen Datenbanken und was ja zurzeit das Top-Thema ist, ich kann ja auch KI-Applikationen nutzen, aber würdest du die so einstufen wie Google Scholar, also als ergänzende Suchmöglichkeiten?
Genau, das wäre dann zusätzlich zu den wissenschaftlichen Datenbanken, eben je nach Fachgebiet, die man verwendet, kann man Google Scholar ergänzend verwenden, ja, man kann dort auch viel finden, aber eben nicht als Hauptquelle, weil ich es eben weder kontrollieren noch ordentlich dokumentieren kann, was ich wie gefunden habe, und das Gleiche gilt auch für die KI-Tools, die auf dem Markt sind. Es gibt mittlerweile relativ gute KI-Tools, auch für die Literaturrecherche, die kann man auch dafür heranziehen, wobei ich sagen muss, wahrscheinlich sogar sinnvoller für die Einleitung und für diesen Überblick zu einem Thema, den wir ganz am Anfang genannt haben, wo ich noch nicht systematisch suche, wenn ich dann in der systematischen Suche zu einer ganz bestimmten Forschungsfrage bin, dann sind sie eher ergänzend zu verwenden zu den wissenschaftlichen Datenbanken.
Okay, ja. Also ich denke, auf diese Weise nähert man sich dann über mehrere Wege sozusagen wirklich einem Ergebnis. Und wenn man es immer mitdokumentiert, was hat man mit welcher Datenbank gefunden, mit welcher Vorgangsweise, mit welchem Suchbegriff, mit welchem Suchstring, dann kann man das auch nachher so darstellen, dass es nachvollziehbar ist und theoretisch jemand anderer mit diesem Weg zu den gleichen Ergebnissen käme.
Genau, das sollte nämlich bei einer systematischen Literaturrecherche immer die Prämisse bzw. der Anspruch sein, dass ich alles so genau dokumentiere, dass irgendjemand anderer, in dem Fall zum Beispiel auch meine betreuende Person, das Gleiche nochmal machen könnte und auf die gleichen Ergebnisse kommt wie ich. Also so weit muss alles dokumentiert werden.
Ja, das waren jetzt schon ganz viele Tipps und Empfehlungen in diesem, wir haben das gleich abgehandelt bei den Problemstellungen. Vielleicht können wir abschließend von dir als Expertin einfach nochmal so zusammenfassen, was sind die wesentlichen Schritte beim Vorgehen, worauf achten und vielleicht fallen dir noch ein paar Hilfestellungen ein, die wir nicht schon erwähnt haben, so als Zusammenfassung.
Gerne. Also wenn ich sage, ich mache eine systematische oder semi-systematische Literaturrecherche, ist der erste Schritt eben dieses Einsteigen in ein Thema. Ich suche mir mal grundlegende Infos zusammen und dann entwickle ich eine Forschungsfrage. Das sieht man jetzt nicht unbedingt als Teil dieser Literaturrecherche, aber es ist der Ausgangspunkt. Das heißt, eine gute Forschungsfrage, mit der steht und fällt eigentlich eine komplette Literaturarbeit. Das heißt, je konkreter, je eingegrenzter die ist, desto besser. Das heißt, wenn ich jetzt ein Beispiel sage, Digitalisierung und Arbeit, das ist keine gute Forschungsfrage. Es ist nicht einmal eine Forschungsfrage, weil es keine Frage ist. Aber das wäre ein Thema, aber viel, viel, viel zu groß und zu breit. Das heißt, man müsste dann schauen, okay, was interessiert mich wirklich und formuliert dann eine gute Forschungsfrage, zum Beispiel, wie beeinflusst asynchrone Kommunikation im Homeoffice die Teamkohäsion? Das ist was, das kann ich dann wirklich auch beantworten, da kann ich Literatur dazu suchen und kann dann eine Antwort auf meine Forschungsfrage liefern. Das heißt, das ist wirklich der erste Schritt.
Okay, Forschungsfrage.
Forschungsfrage ist der erste Schritt, ja. Dann muss ich mir überlegen, okay, wo kann ich denn Literatur dazu finden? Ja, also ich lege fest, in welchen Datenbanken möchte ich suchen, mit welchem Suchstring. Ja, das ist dann der nächste Schritt schon, das heißt passende Begriffe zu wählen, damit man passende Begriffe findet, ist eben auch diese bisschen unsystematische Recherche am Anfang wichtig, weil ich muss ja wissen, wie heißen denn die Fachbegriffe auf Englisch alle. Ja. Da schaue ich mir das an, suche mir die passenden Begriffe, passende Synonyme und verknüpfe die dann logisch. Das heißt, ich könnte in dem Fall jetzt sagen Remote Work and Motivation zum Beispiel. Dann könnte ich noch weiter einschränken und sagen, ich nehme die Zielgruppe noch dazu and Knowledge Workers, wenn das meine Zielgruppe ist. Ja, dann entwickle ich so einen passenden Suchstring. Das schreibe ich mir schon alles auf. Also da beginne ich schon mit der ganzen Dokumentation. Ich schreibe mir auf, welche Datenbanken, mit welchem Suchstring, mit welchen Wörtern, welchen Verknüpfungen möchte ich dort suchen. Das ist das Erste. Oder das Zweite nach der Forschungsfrage. Für die Dokumentation selbst, glaube ich, gibt es auch einen neuen Leitfaden mittlerweile, den du entworfen hast.
Ein Hilfsmittel,
ja. Da drinnen wird auch vorgestellt, das sogenannte Prisma-Diagramm. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen, immer zu verwenden. Das ist ein Ablaufdiagramm quasi, mit dem man grafisch darstellen kann, wie viele Artikel hat man gefunden, in welchen Datenbanken, welche hat man ausgeschlossen, wie viele hat man dann am Schluss verwendet und so. Das hilft wirklich gut, den Überblick zu bewahren. Nimmt man dann auch in die Arbeit, die Abschlussarbeit zum Beispiel mit auf, stellt das dort dar. Das ist natürlich dann auch für die Betreuerinnen sehr hilfreich, wenn sie das sehen können. Auch empfehlenswert ist, finde ich, der Einsatz von einem Literaturverwaltungsprogramm, wenn man das möchte. Zum Beispiel Zotero ist auch gratis verfügbar. Es gibt aber auch natürlich noch andere. Solche Programme helfen dann nicht nur bei der Verwaltung von Quellen, sondern sparen auch ganz, ganz viel Zeit nachher beim Zitieren. Also an alle unsere Studierenden, die das noch nicht ausprobiert haben, bitte einmal anschauen. Mit Literaturverwaltungsprogrammen erspart man sich unglaublich viel Arbeit. Und schließlich geht es dann eben auch in die Auswahl von dem, was ich alles gefunden habe und da vielleicht als Tipps eben diese Ein- und Ausschlusskriterien, bevor ich noch zu suchen beginne, ganz konkret festzulegen und auch wirklich aufzuschreiben. Das heißt, ich kann sagen, okay, ich schließe zum Beispiel nur Artikel ein ab 2015 mit einer Begründung, ja, dass es eben alles andere ist schon veraltet oder ähnlich, dass ich mir das aufschreibe. Ich kann sagen, nur peer-reviewed Artikel. Das ist auch ganz ein wichtiges Kriterium. Ich sage eben wirklich nur Journal-Artikel, die peer-reviewed sind. Nur empirische Studien kann man da zum Beispiel mit reinnehmen, dass ich sage, okay, ich hätte gerne empirische Studien, also qualitative oder quantitative Studien. Ich schließe jetzt keine reinen Theoriearbeiten ein, weil die können auch meine Forschungsfrage nicht wirklich beantworten. Ja. Dann kann ich noch sagen, okay, nur auf Deutsch und Englisch. Das ist wahrscheinlich für die meisten unserer Studierenden sehr empfehlenswert. Nur auf Deutsch geht nicht, sage ich gleich dazu. Also das ist so der Hinweis. Aber es nutzt mir jetzt nichts, wenn ich irgendwelche Journalartikel auf Russisch oder Spanisch finde, wenn ich die Sprachen einfach nicht kann. Und dann muss ich wirklich jede Quelle genau prüfen, passt sie denn zu meiner Forschungsfrage? Das heißt, alles, was ich dann gefunden habe, schaue ich mir an. Und passt sie zu meiner Forschungsfrage? Da darf man ruhig streng sein. Ja? Also da soll man sich vorher wirklich festlegen, was will ich wissen, was will ich nicht wissen. Wenn ich mich jetzt beispielsweise mit Carsharing im ländlichen Raum beschäftige in meiner Forschungsfrage, dann sind Studien, die im urbanen Raum durchgeführt worden sind, in dem Schritt nicht relevant. Ja, die brauche ich dann auch nicht heranziehen, weil da würde ich dann wahrscheinlich auch wieder auf diese 8000 Treffer kommen, die aber alle meine Forschungsfrage nicht beantworten.
Das würde ich nur einbeziehen, wenn ich kaum Studien zum ländlichen Raum finde. Ne?
Ja, genau, das ist es dann. Also erstens für den Theorieteil kann man es natürlich, für die Einleitung kann man schon sowas heranziehen. Oder wenn man dann sagt, es gibt für den ländlichen Raum, ich habe wirklich ordentlich gesucht, es gibt wirklich nicht viel, nur eine Handvoll Studien, dann kann man natürlich schon ausweiten und sagen, okay, dann schaue ich mir auch die Studien aus dem urbanen Raum an und schaue, lässt sich davon vielleicht etwas übertragen. Aber in einem ersten Schritt nicht. Das sind so die grundlegenden Tipps. Also alles vorher überlegen, nicht wild drauf lossuchen und immer, immer mitschreiben.
Ja, super. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich denke, das war sehr gehaltvoll und man kann sich da viele Punkte mitnehmen. Und ich hoffe, viele hören sich diese Podcast-Folge an und können davon profitieren. Und wir freuen uns auch, wenn Sie uns was rückmelden in den Seminaren, wo wir diesen Podcast auch verlinken. Und er wird sich auch wieder auf der Webseite der FernFH finden. Herzlichen Dank, liebe Birgit, für deine Auskünfte und die interessanten Informationen und Ausführungen. Und noch weiter gutes Forschen.
Vielen Dank, Christa, hat mich sehr gefreut. Und all unseren Studierenden, die gerade mitten in Abschlussarbeiten stecken oder demnächst welche schreiben, natürlich toi, toi, toi und immer systematisch bleiben.